Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, für jede erdenkliche Situation gibt es Fachleute. Das heißt, Leute, die vom Fach sind. Das heißt, die sich auskennen sollten zumindest. Von Tatortreinigern und Puppendoktoren werden Sie sicher schon gehört haben. Aber kennen Sie auch den Erschrecker? Erschrecker sind Fachleute fürs Erschrecken. Die sollen das Gänsehautgefühl erzeugen, zum Beispiel in Geisterbahnen, Vergnügungspark oder in Gruselkabinetten. Dann gibt es den Geflügelgeschlechtsfinder. Der arbeitet in einem Zuchtbetrieb, sucht die männlichen Jungtiere mit im Kükenalter heraus. Der Schlussmacher, Fachmann für Schlussmachen. Das heißt, wenn man eine Beziehung beenden will und man weiß nicht, wie man das dem Partner beibringen soll, dann kann man diesen Fachmann zu Rate ziehen. Und weil unsere Welt immer komplexer, immer komplizierter wird, deswegen gibt es für alles und für jedes Fachleute. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, beziehungsweise der Apostel Johannes, er stellt eine ganz kühne Behauptung auf. Er sagt, ihr Christen, ihr seid Fachleute für Weihnachten. Ihr habt alle das Wissen. Ihr wisst die Wahrheit, so schreibt er. Gemeint ist das Wissen, dass dieses Kind in der Krippe, dass das nicht nur sozusagen dieses niedliche Christkindchen ist, sondern dass das der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um uns zu retten von unseren Sünden. Und woher wissen wir das? Wir wissen das durch die Bibel. Aber woher wissen wir, dass das stimmt? Durch die Salbung von dem, der heilig ist, schreibt er. Also durch die Salbung, die uns Jesus Christus gibt. Jesus Christus schenkt uns die Salbung. Und nun ist es, muss man da ein bisschen schauen, die griechischen Worte. Das griechische Wort an dieser Stelle heißt Chrisma. Und Chrisma und Christos, das ist der gleiche Wortstamm. Jesus heißt hebräisch ja der Messias. Auf Griechisch heißt es dann der Christus, der von Gott Gesalbte. Und der von Gott Gesalbte, der schenkt uns die Salbung. Und das ist sozusagen ein anderer Begriff wie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ihr seid mit dem Heiligen Geist gesalbt und erfüllt. Und woran erkennt man, dass jemand diese Salbung hat mit dem Heiligen Geist? Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, so schreibt es dann Paulus im 1. Korintherbrief. Keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Wobei es natürlich jetzt nicht nur beim Bekennen mit Worten bleiben darf, sondern wer mit dem Heiligen Geist gesalbt ist, erfüllt ist, der wird verändert bis hinein in sein Denken, in seine tiefen Schichten seines Wesens. Und das hat Auswirkungen für Herz, Verstand, Wille, Lebensstil. Aber das ist in Johannes ganz wichtig. Er sagt, wir Christen sind Fachleute in puncto Weihnachten Christus. Wenn es darum geht, wessen Geburt wird denn eigentlich an Weihnachten gefeiert? Wir wissen, wer da geboren wurde. Wir kennen die Wahrheit. Und das führt zum Zweiten, nicht nur wir kennen die Wahrheit, sondern zweitens, wir entlarven die Lüge. Wir entlarven die Lüge. Johannes schreibt, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Und es ist ganz wichtig hier zu unterscheiden, es geht hier nicht um Zweifel. Es heißt nicht, wer zweifelt, sondern er sagt, wer leugnet, wer verneint, dass Jesus der Christus ist. Zweifel sind erlaubt. Selbst die frömmsten Jünger haben gezweifelt. Aber es geht um was anderes. Hier geht es um eine Überzeugung. Wer überzeugt ist, dass Jesus nicht der von Gott gesandte Retter, der Messias, der Sohn Gottes ist, wer das propagiert, der wird als Lügner bezeichnet. Wer sagt, Jesus, das war nur ein ganz besonderer Mensch, es war vielleicht ein Prophet, wie das zum Beispiel der Islam tut. Der ist ein Lügner, sagt Johannes. Wer in Jesus nur einen vorbildlichen Menschen sieht, der lebt in einer Lüge. Viele Menschen glauben ja irgendwie so an ein höheres Wesen, einen Weltengeist, Weltenlenker, aber Jesus hat in ihren Augen damit nichts zu tun. Und damit leugnen sie, dass Jesus der Messias ist, der Christus, der von Gott autorisierte Retter. Und der Gipfel oder sozusagen der Chef dieser Rebellion gegen Gott nennt die Bibel nun den Antichrist. Der Gegenchristus, der Jesus den Platz streitig machen will. Und interessant ist in dieser Aussage hier bei Johannes, dass dieser Johannes nicht in der Einzahl spricht, nicht der Antichrist, sondern er spricht im Plural, Mehrzahl, die Antichristen. Er spricht im Plural. Er geht davon aus, dass es Menschen gibt, die ein christliches Mäntelchen tragen, aber im Grunde zum Antichrist, gegen Christus geworden sind, Gegner von Christus. Liebe Gemeinde, könnt ihr euch das vorstellen? Ihr geht in einen Weihnachtsgottesdienst und da wird euch die Wahrheit vorenthalten. Nach Johannes durchaus denkbar. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr andächtig sitzt an einer Weihnachtspredigt und dann werden euch Halbwahrheiten oder Lügen aufgetischt? Nach Johannes durchaus möglich. Im 4. Kapitel seines ersten Briefes schreibt er: Glaubt nicht jedem auf der Kanzel. Glaubt nicht jedem, der ein frommes Vokabular hat. Glaubt nicht jedem, der bei Kirchens populär ist. Achtet darauf, dass man euch nicht hinters Licht führt, nicht belügt. Und der Johannes, der ja sonst so bekannt ist für seine freundliche, liebevolle Worte, dieser Apostel der Liebe, er schreibt an dieser Stelle ganz scharf, knallhart von Lüge und von Wahrheit. Denn in diesen Gemeinden, die Johannes in seinem Brief vor Augen hat, da ist eine gefährliche Irrlehre eingedrungen. Das heißt, sie ist eigentlich gar nicht eingedrungen in die Kirche, sondern sie kam eigentlich aus dem Innern der Kirche heraus. Gemeindeglieder und Leiter der Gemeinde haben Gefallen gefunden an der damaligen Gnosis. Das war eine Philosophie im ersten Jahrhundert, sehr populär. Und viele Christen haben diesen Gedanken dieser Gnosis aufgenommen. Und sie haben gedacht, wenn wir das sozusagen, diese Gnosis und die christliche Botschaft miteinander sozusagen da vermählen, dann kommt was ganz Großes, was viel Besseres heraus. Dann wird es weiterentwickelt. Dann lassen wir diesen primitiven Kinderglauben hinter uns und dann kommen wir auf eine viel höhere, auf eine höhere intellektuelle Ebene. Und die hat dann so ausgesehen, das war die Vorstellung, der Mensch ist seiner Natur nach göttlich. Aber er ist in einem vergänglichen Körper gefangen. Aber wie gesagt, in sich trägt der Mensch immer noch so einen göttlichen Funken, so ein göttliches ewiges Samenkorn. Und das muss entdeckt werden, das muss entfaltet werden. Und wenn das der Mensch entfalten kann, dann wird seine Vergänglichkeit überwunden. Dann kann er sich quasi selber erlösen. Und deswegen, dass Jesus für Sünde stirbt, das war für die Gnosis nicht nötig. Und für die Gnostiker auch nicht nötig, dass Jesus wirklich als Mensch geboren wird. Im Gegenteil, das war für sie sogar völlig undenkbar, dass der Sohn Gottes, dass der sozusagen Fleisch und Blut annimmt, dass der wirklich Mensch wird. Sondern für sie war der Sohn Gottes, der Gottessohn, das war ein Geistwesen. Und man hat sich das vorgestellt, dieses Geistwesen Christus, das hat bei der Taufe des Johannes ist dieses Geistwesen in diesen Menschen Jesus hineingegangen. Und später, kurz vor der Kreuzigung, ist das Geistwesen wieder aus Jesus herausgegangen. Am Kreuz starb nicht der Sohn Gottes, sondern ein normaler Mensch. Und das Interessante ist, dass das im Islam ganz ähnlich klingt und übrigens auch in der Anthroposophie. Und von daher versteht man diese Aussagen im ersten Johannesbrief, wenn er schreibt, jeder, der bekennt, dass Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, der hat den Geist Gottes. Wer Jesus so nicht bekennt, der gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Der dreieinige Gott, er offenbart seinen Sohn Jesus in einem Kind in der Krippe. Und da vereinen sich zwei Naturen. So hat es die frühe christliche Kirche dann gesagt. Jesus war ganz Mensch und gleichzeitig ganz Gott. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Das Konzil von Nicäa im Jahr 325 spricht dann von der Zwei-Naturen-Lehre. Für uns Menschen schwierig, können wir nicht zusammenbringen. Ganz Mensch, ganz Gott. Wir können da nur staunen, das im Glauben annehmen. Ich habe mir überlegt, heute müsste der Johannes eigentlich ganz anders schreiben. Heute müsste der Johannes vielleicht umgekehrt argumentieren, nämlich, dass Gott Mensch wird, das ist heute kaum bestritten, wie gesagt, mal abgesehen jetzt von Islam oder so. Aber dass Gott Mensch geworden ist im christlichen Raum, das sagen alle ja. Da gibt es ein anderes Problem. Dass viele nämlich eigentlich nur noch den Menschen sehen, Mensch Jesus, aber nicht mehr den Sohn Gottes. Und dann wird diese Weihnachtsbotschaft humanistisch verkürzt dargestellt. Und die Weihnachtsgeschichte, die bietet ja auch so viele schöne Gedankenansätze, um über Liebe, über Frieden, über Flucht, über Asylanten, über Gastfreundschaft, über alles Mögliche kann man da predigen. Aber der Kern, das Wesentliche, das Eigentliche, das fehlt. So hat ein Kirchenpräsident in einer Weihnachtsbotschaft mal Folgendes geschrieben. Mit der Geburt seines Sohnes im Stall von Bethlehem sagt Gott, fürchtet euch nicht. Ich hoffe, dass diese Worte viele Menschen erreichen, wenn sie unterwegs sind im Leben auf der Suche nach Sinn und Geborgenheit, wenn sie vor irgendetwas Angst haben, wenn ihnen Kälte ins Gesicht schlägt, fürchtet euch nicht. Der Kirchenmann hat recht. Als der Sohn Gottes im Stall von Bethlehem geboren wurde, da hat wirklich Gott sagen lassen durch die Engel, fürchtet euch nicht. Aber diese Botschaft der Engel, die geht weiter. Da heißt es, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter geboren, der Christus, der Herr in der Stadt Davids. Der Kern der Botschaft heißt, wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil Gott uns Jesus als Retter gesandt hat. Und die Angst, von der hier die Rede ist, das ist nicht die Angst vor irgendwelchen irdischen Dingen oder vor Menschen, sondern es ist eigentlich die Angst vor dem heiligen und richtenden Gott. Als die Hirten auf dem Feld plötzlich mit dieser Wirklichkeit Gottes konfrontiert waren, da sind sie zu Tode erschrocken. Sie sind erschrocken vor der Heiligkeit, vor der Intensität, vor der Klarheit dieses göttlichen Lichtes. Und da musste der Engel sagen, fürchtet euch nicht. Und die zentrale Botschaft von Weihnachten, das ist die Rettung aus Verlorenheit, wie es in Johannes 3,16 heißt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir erinnern uns jedes Jahr an Weihnachten, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist. Dann kann man natürlich fragen, ja, warum musste denn das eigentlich sein? Warum ist denn diese Menschwerdung so wichtig? Hätte Gott dieses Projekt Rettung der Welt nicht einfach auch vom Himmel aus delegieren können? Die Bibel sagt nein. Gottes Sohn musste Mensch werden wie wir. Er musste leben unter dem Einfluss der Sünde wie wir. Er sollte genauso den Angriffen des Bösen ausgesetzt sein wie wir. Er sollte genauso verführt werden und versucht werden wie wir. Zum einen, damit er verstehen kann, was Versuchung bedeutet. Deswegen heißt es im Hebräerbrief einmal, weil Jesus das als Mensch wirklich am eigenen Leib erlebt hat, kann er mit uns mitfühlen, mit uns Menschen. Aber es ging auch noch mehr. Jesus wird Mensch, um zu beweisen, dass der Spezies Mensch leben kann, ohne zu sündigen. Deswegen war er der Versuchung, der Verführung ausgesetzt. Aber Jesus hat es als einziger Mensch geschafft, sich nicht verführen zu lassen, dem Bösen nicht nachzugeben. Und das verurteilt uns Menschen. Denn wir könnten ja im letzten Gericht auftreten und zu Gott sagen, du kannst uns gar nicht bestrafen und verurteilen. Wir Menschen sind ja gar nicht, wir waren ja gar nicht in der Lage, dem Bösen zu widerstehen. Aber seit Jesus das Gegenbeispiel abgeliefert hat, gilt diese Ausrede nicht mehr. Aber es gibt einen weiteren Aspekt, warum Jesus Mensch wurde. Jesus hat nämlich die Gebote in der Gesamtheit erfüllt. Der Einzige, der sämtliche Gebote ohne Abstriche erfüllt und gehalten hat. Und jetzt gilt, was Johannes in seinem Evangelium sagt, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das kann jeder von uns erfahren. Und das heißt nämlich ganz konkret so viel. Nimm Jesus in dein Leben auf. Und dann wirst du von Gott angesehen als jemand, der Gottes Willen und Gottes Gebote vollkommen erfüllt hat. Nimm Jesus auf, dann wird dein Schuldkonto gelöscht, dann bist du in Gottes Augen vollkommen in Ordnung. Dann werden dir sozusagen alle seine Pluspunkte gutgeschrieben. Zum einen, wie gesagt, weil Jesus das Gesetz vollkommen erfüllt hat, und zum anderen, weil er für die Sünde am Kreuz bezahlt. Und wenn dieser Jesus in uns lebt, dann sieht Gott diesen Jesus in uns. Und all das wird uns angerechnet. Deswegen musste der Sohn Gottes Mensch werden. Das konnte er nicht vom Himmel aus irgendwie Regeln delegieren. Und das ist diese Wahrheit hinter Weihnachten. Und deswegen macht der Apostel Johannes den Christen damals und heute Mut und sagt, stellt euch fröhlich zu Jesus Christus, bleibt bei ihm. Das ist das Zweite, wir entlarven die Lüge. Das Dritte nun eben, wir halten fest am Glauben. Was ihr gehört habt von Anfang an, sagt Johannes, das bleibe in euch. In unserer schnelllebigen Zeit heutzutage werden Traditionen gerne über Bord geworfen. Die anderen trauern dann dem nach und sprechen dann von Traditionsabbruch, von Traditionsvergessenheit. Leider ist die Kirche auch immer ganz vorne, wenn es darum geht, christliche Traditionen über Bord zu werfen. Da heißt es dann, man muss mit der Zeit gehen, man muss den aktuellen Trends sozusagen auch ihren Platz geben. Und dann werden biblische Aussagen, die 2000 Jahre lang unumstritten waren, die werden dann einfach umgedeutet, neu interpretiert. Weil wir ja anscheinend heute so viel gescheiter sind als die Reformatoren, so viel gescheiter als die alten Kirchenväter und sowieso so viel gescheiter als die biblischen Autoren. Dabei weiß man in vielen sonstigen Bereichen, dass nichts über eine gute Tradition geht. Nehmen wir das Uhrmacherhandwerk. Das Uhrmacherhandwerk, es ist nicht durch den technischen Fortschritt zu toppen. Das heißt, die richtig teuren, die richtig ganz wertvollen, ganz edlen Uhren, das sind keine Quarzuhren oder Digital- oder Solaruhren. Ich habe nachgeschaut, die Glashüttermanufaktur A. Lange und Söhne, die hat 2013 eine Armbanduhr herausgebracht, Grand Complication heißt die. Und diese Luxusuhr kostet 1,9 Millionen Euro. Und das ist eine Uhr mit Handaufzug. Und solche Uhren, die werden nicht am Band produziert, nicht vom Roboter zusammengesetzt, sondern von einem Fachmann, ein exzellenter Fachmann, der sein Handwerk versteht und der ein Jahr lang an einer Uhr arbeitet. Und so ist auch das gute alte Evangelium von Jesus nicht zu toppen. Diese Botschaft von Jesus, der gekommen ist, uns zu retten und zu heilen. Er ist der Einzige, der in die tiefste Tiefe und in der höchsten Höhe bei uns sein kann. Er ist der Einzige, der die Schuldfrage gelöst hat, der die Sinnfrage gelöst hat, der die Machtfrage gelöst hat, die Wahrheitsfrage, die Todesfrage, die Menschheitsfrage, die Gottheitsfrage, der Einzige, der unser Vertrauen verdient. Dieser Jesus Christus. Und wir werden nie weiter kommen, als das zu erkennen und dann zu bekennen. Jesus Christus, du Sohn Gottes, du bist Mensch geworden auch für mich und ich brauche dich. Und ich will ohne dich nicht leben und ich kann ohne dich nicht sterben. Und weil dieses wunderbare Geschehen von Weihnachten seinen Ursprung in der Ewigkeit hat, deswegen führt es schließlich auch viertens wieder dorthin, wir bekommen das ewige Leben. Und das sagt Johannes so, das ist die Verheißung, die Zusage, das ewige Leben. Das ist es, was Jesus uns gibt. Deswegen ist er Mensch geworden. Darauf will er hinaus. Er will darauf hinaus, dass wir nicht nur hier einige Jahrzehnte auf dieser Welt leben, sondern dass wir in der Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir eine Beziehung zu ihm haben, schon hier jetzt, aber die in der Ewigkeit fortdauert. Es gibt in China einen gefährlichen Fluss und da gab es immer an einer bestimmten Stelle, in einem großen, breiten Fluss, an einer einen Stelle kamen immer wieder Schiffe zum Kentern und haben die wertvolle Ladung verloren. Und dann hat man die Strömung erforscht und dann hat man an einer genau berechneten Stelle im Strom dieses Flusses einen Felsen quasi aufgebaut. Und auf diesem großen Felsen steht dann, auf mich zu. Zunächst sieht das so aus für die Steuer, für die Leute, die Schiffer, wenn die da hinfahren, es sieht ja so aus, als sei das verrückt. Ja, ich fahre doch mit einem Schiff nicht auf einen Felsen. Aber jeder Steuermann, der sein Schiff sozusagen auf diesen Felsen zulenkt, der kommt in eine Strömung, die ihn dann heil sozusagen dort durch diese Untiefen bringt. Und so steht Jesus auch in den Wogen, in den Strömungen unserer Welt, zwischen sozialen Nöten, gesellschaftlichen Problemen, Umweltskandalen, Lebensfragen. Er steht da mittendrin in dieser Strömung und auch er sagt, kommt her zu mir, auf mich zu. Mittendrin. Und viele denken, das passt nicht dahin. Der passt da nicht. Aber wer sein Lebensschiff auf diesen Jesus zusteuert, der kommt durch die Strömungen und die Untiefen des Lebens hindurch. Der kommt ans Ziel. Und deswegen, liebe Gemeinde, Johannes macht deutlich, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Fachmann oder Fachfrau in Sachen Weihnachten, Jesus, ewiges Leben. Es gibt nichts Höheres, als Jesus zu kennen, der als Mensch geboren wurde und doch Gott geblieben ist, wahrer Mensch und wahrer Gott. Deswegen schau Jesus an, das Kind in der Krippe, den Mann am Kreuz, den Sieger von Ostern. Er ist gekommen, um uns zu retten aus Sünde, Verderben und Verdammnis und uns einen Platz im Himmel zu reservieren. Die wahren Weihnachtsfachleute, das sind nicht die Salesmanager und Marketing-Experten, das sind nicht die Eventmanager und Unterhaltungsprofis, sondern die wissen, Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Und in deren Herzen es warm und hell wird, wenn der Name von Jesus geehrt und verkündigt wird und die in ihrem Herzen eine große Sehnsucht tragen und singen, beten, so lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und lege dich bei mir ein, dich und alle deine Freuden. Und alle Weihnachtsfachleute sagen Amen.